SWR aktuell Kontext.
Wenn man, sagen wir mal, so mit 4 Kindern auch irgendwo auftaucht, dann wird man schon ein bisschen angeschaut im Restaurant oder auch im Flugzeug ist es ja dann auch häufiger der Fall. Aber was soll man machen? Also ganz ehrlich, immer noch besser, dass es laut ist, wie wenn die Kinder mit dem iPad vor der Nase am Tisch sitzen und ihnen das Essen mit der Gabel in den Mund reingeführt wird. Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Und dass nicht jedes Kind gleich ruhig sitzt oder dass es halt immer lauter wird, das ist doch das Normalste überhaupt. Das ist bei einer Familie einfach mal so. Und deswegen, ja, lassen wir uns da jetzt nicht irgendwie beeinflussen deswegen oder sonst was. Wir sind so, wie wir sind und wir akzeptieren andere so, wie sie sind. Und dann muss man uns hoffentlich auch genauso akzeptieren.
Sagt Felix Neureuther, Ex-Skirennläufer, ARD-Sportexperte, vierfacher Vater und einer, der sich für die ARD-Mitmachaktion Hashtag unsere Kinder einsetzt. Wie geht es unseren Kindern? Unser Thema heute in SWR Aktuell Kontext mit Bettina Kozzana. Man hört es oft, Kinder sind nicht nur Liebe und Freude, Stress und Sorge, sie kosten auch Geld. Ob man diese Rechnung überhaupt aufmachen sollte, steht auf einem anderen Blatt, aber es gibt sie, die Statistiken über die Kosten des Nachwuchses. Einzelheiten von Wirtschaftsredakteur Michael Wegmar.
165.000 Euro. So viel kostet ein Kind bis zur Volljährigkeit, hat das Statistische Bundesamt berechnet. Die Zahl ist schon ein paar Jahre alt. Rechnen wir die Inflation dazu, dann landen wir inzwischen vermutlich eher bei 200.000 Euro. Für 18 Jahre trotzdem erstaunlich wenig. Das liegt daran, dass die Statistiker hier nur die reinen Konsumausgaben für ein Kind zusammenrechnen. Essen, Kleidung, Freizeit, Verkehr, auch private Kita-Gebühren. Aber keine Versicherungen oder kein Verdienstausfall, wenn Eltern nach der Geburt weniger arbeiten. Am günstigsten ist, was den Konsum angeht, das Baby- und Kleinkindalter zwischen 0 und 6. Hier liegen die monatlichen Ausgaben bei rund 680 Euro. Im Grundschulalter wird das schon etwas mehr und mit Abstand am teuersten ist das Teenager- und Jugendalter zwischen 12 und 18. Rund 950 Euro pro Monat nur an Konsumausgaben. Die Statistiker erklären das so, je älter ein Kind wird, desto höher werden die Ausgaben für Essen, Freizeit und Unterhaltung. Oft zu hören ist die Faustregel, dass ein Kind 1 Million Euro kostet, bis es aus dem Haus ist. Das ist aber statistisch nicht sauber zu belegen, denn hier werden erstens viele Kosten eingerechnet, die nach dem 18. Geburtstag liegen und sich je nach Haushalt stark unterscheiden. Zum Beispiel die Beteiligung der Eltern an der Miete für eine Wohnung oder an den Kosten für ein Studium. Und zweitens werden Einkommensverluste der Eltern, vor allem der Mütter, hochgerechnet auf deren ganzes restliches Arbeitsleben. Das Mannheimer Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung kommt zu dem Ergebnis, dass Frauen 4 Jahre nach der ersten Geburt im Schnitt fast 30.000 Euro weniger pro Jahr verdienen als gleichaltrige Frauen ohne Kinder. Bei Eltern mit mindestens einem Kind unter 6 arbeitet ohnehin nur rund die Hälfte der Mütter. Wird so ein Einkommensverlust über 20 Jahre addiert und auf die Kinderkonsumkosten draufgeschlagen, dann landet man grob bei rund 400.000 Euro.
So, das hätten wir also geklärt, jedenfalls so ungefähr. Um Kosten geht es heutzutage bei fast jedem Thema, so auch in unserem nächsten Beitrag. Kosten nämlich, die für die ärztliche Versorgung von Kindern anfallen. Dabei sollte doch gerade daran nicht gespart werden. Ulrike Till aus der SWR-Wissenschaftsredaktion hat sich umgehört.
Diese langjährig liebgewonnene und für selbstverständlich gehaltene Qualität kommt unter zunehmendem Druck.
International stehe Deutschland zwar immer noch gut da, sagt Dr. Andreas Artlich. Aber als Leiter der Kinderklinik am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg sieht er wachsende Probleme.
Was wirklich richtig brennt, ist das Thema Fachkräftemangel und fehlender Nachwuchs im Bereich des Pflegepersonals. Und da haben wir einen massiven Nachwuchsmangel und der wird letztlich auch durch die Rahmenbedingungen des Pflegeberufegesetzes nicht behoben, sondern eher gefördert.
Seit 2020 absolvieren alle Pflegekräfte die gleiche Ausbildung, egal ob sie später mit Frühchen oder auf einer Demenzstation arbeiten wollen. Kinderkliniken müssen ihr Personal aufwendig nachschulen, bemängelt Andreas Artlich. Auch das sei ein Faktor, warum Betten für kranke Kinder teilweise nicht genutzt werden können.
Und obendrein jetzt dann auch noch zunehmend die finanziellen Ressourcen. Das heißt, plötzlich kommen wir wieder in solche Diskussionen, ja, wie viel können wir uns dann da überhaupt leisten?
Kinderkliniken haben mehrere grundsätzliche Probleme. Die Behandlung ist oft aufwendiger als bei Erwachsenen. Meist braucht es ein Team von Spezialistinnen und Spezialisten. Und auch die Eltern müssen betreut und informiert werden. Intensivstationen müssen rund um die Uhr auf kritische Fälle vorbereitet sein, die aber nur gelegentlich passieren. Deshalb schreiben viele Kinderkliniken rote Zahlen. Und es werden noch mehr Abteilungen geschlossen werden, so die Prognose von Andreas Artlich.
Es gibt auf jeden Fall längere Anfahrtswege, das ist so. Und das wird auch in den nächsten Jahren mit Sicherheit zunehmen. Also wir gehen davon aus, dass von den aktuell noch etwa 320 Kinderkliniken in Deutschland in den nächsten 3 bis 5 Jahren noch weitere 30 bis 50 schließen werden.
Deutlich spürbar sind auch Engpässe bei niedergelassenen Kinderärztinnen und Ärzten. 212 Praxissitze sind derzeit bundesweit nicht besetzt, die höchste Zahl aller Fachrichtungen. Und ein Viertel aller Kinderärzte ist über 60. Viele werden sich also in den nächsten Jahren zur Ruhe setzen.
Ja, die Welle ist regional zum Teil tatsächlich schon angerollt. Also in Baden-Württemberg gibt es mittlerweile einige Kreise, wo sicherlich die Versorgung, die ambulante Versorgung mit niedergelassenen Kinder- und Jugendärzten und Ärztinnen nicht mehr gewährleistet ist.
Andreas Artlich, Generalsekretär des Verbands Leitender Kinder- und Jugendärzte Deutschlands, sieht die Politik in der Pflicht.
Wir finden, dass die Politik dieses Thema in das Zentrum des Handelns stellen müsste, weil es ist ein wichtiges Element von Daseinsvorsorge. Und die Kinder von heute sind die hoffentlich gesunden Erwachsenen von morgen, die dann auch unser System und unsere Wirtschaft am Laufen halten werden.
Ein Beitrag von Ulrike Till. Die Mannheimer Kinderärztin Stefanie Schwarz-Gutknecht wollte die Lage von Kindern in einem unterversorgten Stadtteil kürzlich verbessern und dort eine Zweitpraxis eröffnen. Das wurde aber abgelehnt und sie konnte es kaum fassen, wie sie SWR-Aktuell-Moderator Andreas Bönisch erzählt hat.
Also wir haben zwar Kinderärzte, aber wir haben ja nicht nur Mannheimer Kinder. Das heißt, wir haben auch Kinder aus Ludwigshafen, aus dem Umkreis. Wir haben sehr viele ukrainische Kinder bei mir in der Praxis. Das heißt, ich bin da in meiner Innenstadtpraxis sehr gut ausgelastet und hätte halt gerne einfach in der Hochstadt eine kleine Zweitpraxis eröffnet.
Also das Dilemma ist, wenn ich es richtig verstehe, dass diese Statistik, dass es in Mannheim genug Kinderärzte gibt, überhaupt nicht die Wirklichkeit in den einzelnen Stadtteilen widerspiegelt.
Also überhaupt nicht. Und man sieht halt, dass auch gerade diese Randstadtteile total unterversorgt sind. Also gerade die Hochstadt hat keinen Kinderarzt, der da dringend notwendig wäre.
Hinzu kommt, dass dort viele Familien leben, die wenig Geld haben. Und es sind auch sehr kinderreiche Familien. Was bedeutet es denn für diese Kinder, dass es dort keinen Kinderarzt gibt?
Also es geht mir da vor allem um die fachärztliche kinderärztliche Versorgung. Das heißt, wir wollen die Kinder ganz früh schon abholen in ihrer Entwicklung und fördern. Und das war natürlich meine Intention, die ich da auf der Hochstadt hatte. Ich wollte da einfach die Kinder, die meisten Kinder, so über 50%, haben zum Beispiel keine Vorsorgeuntersuchung. Also gerade die U8, die Vierjährigen, sind da total unterversorgt. Und das sind natürlich ganz wichtige Meilensteine, wo man auch die Kinder früh abholen kann und fördern kann.
Ich habe es gesagt, Hochstädt, das ist ein Stadtteil, wo Menschen leben, die nicht viel Geld haben. Wie stark hängt gute Gesundheit der Kinder vom Einkommen der Eltern ab?
Auf jeden Fall. Natürlich ist es so, dass Kinder aus Familien, wo besser situiert sind, häufiger zum Kinderarzt kommen, dass die Eltern da viel mehr bemüht sind um die Gesundheit und vor allem halt auch um die Entwicklung ihrer Kinder und man die anderen wirklich auch abholen muss, einfach in die Praxen reinlotsen muss, damit man auch diese Kinder adäquat fördern kann und vor allem rechtzeitig fördern kann.
Und Vorsorge ist auch wichtig, wenn man etwas gegen Fettleibigkeit, also gegen Adipositas bei Kindern und Jugendlichen tun will. Denn mehr als ein Drittel der Betroffenen stammt aus Familien, die ein sehr niedriges Einkommen haben oder von Bürgergeld leben. Woran liegt das?
Also ich denke einfach, dass es natürlich auch im Einkommen liegt und auch der Aufklärung, was gesundes Essen ist. Aber gesundes Essen ist natürlich auch teurer wie ungesundes Essen. Das weiß man auch aus der USA, wo natürlich sehr viel ungesunde Dinge gegessen werden. Und das ist bei uns leider auch so. Aber es liegt natürlich auch so ein bisschen an der Unterstützung, gerade durch Kinderärzte. Wir versuchen ja immer, solche Themen anzusprechen, die Eltern aufzuklären. Dann die Adipositas natürlich mit mehreren Erkrankungen zusammenhängt, vor allem der Typ-2-Diabetes, der sich ja schon im Jugendalter entwickeln kann. Und da sind wir natürlich dran, diese Familien zu unterstützen und einfach vorzubeugen, dass die Kinder überhaupt zu dick werden. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Die Prophylaxe ist ja ein großer Punkt bei uns Kinderärzten.
Die Mannheimer Kinderärztin Stefanie Schwarz-Gutknecht. Zum Glück gibt es nicht nur Projekte, die scheitern, sondern auch welche, die gelingen und wichtig für Kinder sind. Ein solches Beispiel hören Sie jetzt. SWR-Reporterin Fabiola Germer war bei einem Präventionsworkshop für Kinder in Karlsruhe.
Könnt ihr den Schraubenschlüssel noch?
Ja.
Alle zusammen habe ich ein
gutes Gefühl oder ein schlechtes.
Die Klasse 2a der Nordschule in Karlsruhe sitzt in einem Stuhlkreis. Die 24 Kinder wiederholen gemeinsam die neu gelernten Regeln. Mittendrin die ehemalige Kripo-Beamtin Tina Raschstetter. Sie hat ihren Werkzeugkasten für alle Fälle dabei. Ihr Ziel? Kinder stark machen gegen sexuelle Übergriffe.
Ich bin der Meinung, da muss Prävention gemacht werden, denn wenn ein sexueller Missbrauch geschieht, dann ist das Mord an der Kinderseele. Das trägt der Mensch Jahrzehnte in sich und das gilt zu vermeiden.
An der Tafel hat Tina Raschstetter Bilder des Werkzeugkastens aufgehängt. Er besteht aus einem Hammer, einer Zange, einem Schraubschlüssel und einer Säge. Jedes Werkzeug steht symbolisch für eine Regel, an die die Kinder sich erinnern sollen. Zum Beispiel...
Ich habe gelernt, ich muss erst meine Eltern fragen, ob ich darf, wo ich hingehen will.
Dass wir weglaufen sollen, wenn uns was nicht gefällt.
Dass Mama und Papa Bescheid wissen oder die Schule, wo wir sind, also wo ich bin.
Sie sagen also, wenn jetzt einer sie sagt, dann weiß man, dass es nicht die Mutter oder der Vater oder die Oma ist.
Tina Raschstetter übt mit den Kindern nicht nur grundlegende Regeln, sondern auch Situationen aus dem Alltag.
Da werden Rollentrainings trainiert, wo die Kinder auf einer Parkbank sitzen und wir switchen dann in Schauspielerrollen. Und so kommt halt auch jemand, der sich als Polizist ausgibt und die Kinder bietet mitzukommen und die Kinder gehen mit, so 50%, weil sie nicht wissen, dass die echte Polizei niemals Kinder bitten würde, mitzukommen.
Zwar geht es in den Rollenspielen auch um fremde Täterinnen und Täter, doch die Realität zeigt, sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern passiert am häufigsten im direkten Umfeld, im Verein, der Nachbarschaft oder der eigenen Familie. Einen 100%igen Schutz vor Übergriffen gibt es laut Raschstetter jedoch nicht.
Man kann sich ja nicht jeden schützen, wenn sie ein Kleinkind nehmen, das ist ausgeliefert, das kann instrumentalisiert werden. Aber Kinder in dem Alter, ich glaube, die kann man da schon dahingehend stärken, dass sie sich auch was trauen gegenüber Erwachsenen.
Kindern Selbstvertrauen geben. Das geht nicht nur in der Schule, sondern beginnt schon zu Hause. Es ist wichtig, eine vertrauensvolle Umgebung zu schaffen, sagt Präventionsexpertin Silke Grasmann vom Verein Aktion Jugendschutz Baden-Württemberg.
Es geht darum, die Kinder ernst zu nehmen mit ihren Bedürfnissen und mit ihren Gefühlen. Es geht eigentlich darum, dass wir von Anfang an Gesprächspartner, Partnerinnen sind von unseren Kindern und ihnen zuhören und auch beobachten und wahrnehmen und nachfragen. Und darüber, dass wir zeigen, wir sind ansprechbar, wir interessieren uns auch, zu hoffen, dass die Kinder dann zu uns kommen.
Dazu gehöre auch, die körperlichen Grenzen von Kindern zu respektieren. Ein Nein zu einem Kuss oder einer Umarmung gelte auch für Familienmitglieder, betont Silke Grasmann. Genau das ist auch die Kernbotschaft von Tina Raschstetters Workshop. Kindern zuhören, Grenzen achten und sie ernst nehmen. Denn nur so lernen Kinder, für sich selbst einzustehen.
Ein Beitrag von SWR-Reporterin Fabiola Germer. Lernen, für sich selbst einzustehen, das ist wichtig für die Jüngsten in der Gesellschaft. Wir haben es gerade gehört. Beim nächsten Thema können sie das allerdings noch nicht. Beim Thema Bildung. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben neue Landesregierungen und SWR-Aktuell-Moderator Andreas Bönisch konnte mit 2 Kabinettsmitgliedern aus Stuttgart und Mainz über das Thema Förderung von Kindern und Familien sprechen. Ein Ausschnitt aus dem Interview mit der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Ute Eiling-Hüttig von der CDU.
In der frühkindlichen Bildung, da hat Rheinland-Pfalz eine Vorreiterrolle eingenommen. Seit 2010 sind Kita-Plätze ab dem vollendeten 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt gebührenfrei. Jetzt soll das letzte Kindergartenjahr vor der Grundschule verpflichtend werden. Was erhoffen Sie sich davon für den Bildungserfolg der Kinder?
Also die Gebührenfreiheit ist ja nach wie vor im Koalitionsvertrag verhandelt worden. Ich erwarte mir davon genau das, was das Ziel ist. Wir werden durch die Sprachstandserhebung bei allen Kindern ab 4,5 feststellen können, wie das Niveau ist. Und das Wichtigste ist, durch das verpflichtende Kindergartenjahr dafür zu sorgen, dass die Kinder, wenn sie dann in die Schule kommen, möglichst ein homogenes Bild haben, damit sie dann wirklich dem folgen können, dem Unterricht, und die Lehrkräfte auch eben sich auf ihre pädagogische Arbeit beziehen können und das auch voll ausnutzen können, damit eben die Kinder vor allen Dingen im Rechnen, im Lesen, im Schreiben von Anfang an gut mitkommen.
Und da gibt es ja Probleme, gerade in Brennpunktvierteln in den Städten. Da haben viele Kinder schon in der Grundschule enorme Schwierigkeiten. Ein Beispiel ist die Gräfenau-Schule in Ludwigshafen. Dort sind mehrmals Dutzende Erstklässler nicht versetzt worden. Wie kann Bildungspolitik gezielter eingreifen, damit auch diese Kinder eine Chance haben?
Also natürlich durch verschiedene Projekte, die man vor Ort an den Schulen machen kann. Aber das, was ich eben sagte, die frühen Sprachstandserhebungen sind für mich elementar. Wenn ich es schaffe, dass die Kinder mit einem sehr guten Sprachverständnis in die erste Klasse kommen, dann tun sie sich von Anfang an leichter und werden nicht gleich am Anfang abgehängt. Also das ist für mich wirklich das Wichtigste. Das nächste ist, dass wir nicht nur die Verantwortung bei den Lehrkräften sehen, sondern auch bei den Eltern und in den Familien. Und deswegen ist ja so wichtig, und die läuft ja auch schon sehr gut, Kita- und Schulsozialarbeit, die einfach auch Eltern, Familien unterstützt, damit die Kinder in der Schule dranbleiben. Also das ist mir ein ganz wichtiger Punkt.
Aber die Lehrkräfte sind natürlich gefordert, teilweise vielleicht gerade an Brennpunktschulen auch überfordert. Man bräuchte vielleicht ein paar mehr Lehrerinnen und Lehrer. Hat Rheinland-Pfalz die nötigen Haushaltsmittel zur Verfügung in der Bildungspolitik, dass da aufgestockt werden kann?
Hat sie. Im Koalitionsvertrag ist ja auch verankert, dass mehr multiprofessionelle Teams, dass pädagogische Kräfte mit an diese Schulen geschickt werden. Insofern wird dem genau begegnet.
Der Bildungserfolg hängt auch davon ab, wie gut Kitas und Schulen ausgestattet sind. Nun ist das Geld knapp, das habe ich eben schon gesagt. Welche Akzente wollen Sie da setzen?
Also ich kann generell einfach sagen, dass Kinder und Bildung Priorität haben müssen. Und insofern werden die Schulen, es geht auch ums Lernumfeld, da gebe ich Ihnen völlig recht, die Lehrkräfte müssen unterstützt werden. Das heißt, die finanziellen Mittel, auch wenn sie endlich sind, man kann jeden Euro nur einmal ausgeben, sind diese Mittel klug einzusetzen. Und das ist für mich sehr klug in gut qualifiziertes Personal, das ist wichtig, und ins Umfeld zum Lernen. Das muss ein Umfeld sein, in dem die Schülerinnen und Schüler sehr gerne lernen und auch lernen können. Insofern nach wie vor Kinder und Bildung hat bei uns Priorität, und es ist so, wir geben etwas mehr als jeden vierten Euro im Haushalt für unsere Kinder und die Bildung aus, und das soll auch so bleiben.
Nun ist es so, dass in Deutschland der Bildungserfolg der Kinder stark an den Bildungsgrad und an das Einkommen der Eltern gekoppelt ist. Das ist schon seit Jahrzehnten so, hat sich nicht gebessert. Was muss getan werden, um für mehr Chancengleichheit zu sorgen?
Also ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben das Startchancenprogramm, das aus meiner Sicht ganz wichtig ist. Für über 10 Jahre haben sich Bund und Länder verpflichtet, gerade dort eben gezielt zu unterstützen, wo Kinder mehr Hilfe benötigen. Das läuft alles sehr gut an. Das nächste ist, weil wir ja eben gesagt haben, dass es wichtig ist, auch die Familien zu unterstützen. Sie kennen die Familiengrundschulzentren. Da ist die Elternarbeit sehr wichtig. Also indem ich mir die gesamte Schulfamilie heranziehe und sie unterstütze, da wo es notwendig ist, kann ich es auch auf Dauer schaffen, dass letztendlich die Herkunft egal ist, dass letztendlich, wenn ich Sprachstandserhebung mache, der Migrationshintergrund egal ist, weil ich die Sprache lerne, weil ich in der Familie die Unterstützung bekomme. Und das ist für mich oberste Priorität.
Sagt die neue Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz, Eiling Hüttig. Und wie sieht es in Baden-Württemberg aus? Wo liegen die Schwerpunkte der neuen Regierung dort? Dazu sagte Landesfinanzminister Daniel Bayers von den Grünen in SWR aktuell.
Es ist die Kernbeschreibung von dem Finanzminister, von der Finanzministerin, irgendwie auch auf der Kasse zu sitzen, das Geld zusammenzuhalten. Das steht in einem unmittelbaren Spannungsverhältnis. Aber wenn man selbst Kinder hat, wenn man sich über die persönliche Zukunft Gedanken macht, was machen wir mit unserem Planeten, was machen wir mit unserem Bildungssystem, hat das Thema natürlich noch einen ganz konkreteren, direkt und unmittelbaren Blick auf die Frage, was zählt in Zukunft. Ich glaube nicht, dass Menschen, die selbst Kinder haben, politisch andere Entscheidungen treffen oder bessere Entscheidungen treffen. Aber man wägt vielleicht stärker ab, und das habe ich in den letzten Jahren schon auch stärker am eigenen Leib, im eigenen Familienleben irgendwie erfahren. Und trotzdem, die Zeit ist nicht einfacher, das Geld ist jetzt knapp, man muss gute, klare Entscheidungen treffen und wichtig ist, wir müssen die richtigen Prioritäten für die Zukunft setzen. Bildung, Betreuung, alles das, was auch die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft ansteht. Wir machen schon einiges, aber natürlich geht da auch mehr, auch in dieser Legislaturperiode, die jetzt gerade anbricht.
So Baden-Württembergs Finanzminister Beyers. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Sie hörten SWR Aktuell Kontext mit Bettina Kozana zum Thema: Wie geht es unseren Kindern?